Hi, this is Ron Gilbert, and welcome to the Adventure Tref podcast.
Perfect.
There we go.
Adventure Tref,
der Podcast.
Köln 2015.
Der Adventure Tref Podcast.
Nein, ich kann es unterdrücken.
Oh, goody.
Einen wunderschönen guten Abend zu unserem zweiten Podcast, den wir aufnehmen und den ersten, den wir ins Internet stellen.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Leser erst am Morgen hören, höher ist.
Ja, guten Morgen, liebe Leser. Wer sind wir? Wir sind
Hans,
Michael,
Basti,
Axel
und Jan. Und wir reden über den Messemittwoch, den Fachbesuchertag auf der Gamescom 2015. Und da haben wir schon eine ganze Menge Spiele gesehen. Hans, womit ging es denn los?
Wir waren bei Deck 13 und da habe ich gleich mal einen Blick über den Tellerrand gewagt, nachdem wir am Rand kurz erfahren haben, dass Black Sails jetzt auf Englisch kommt. Aber wenn, dann spielt es wahrscheinlich eher auf Deutsch, insofern für uns.
Ja, ist für euch nicht interessant, aber Jack Allen von Adventure Gamers, wenn du zuhörst...
Hallo Jack!
Hallo Jack, wenn du Deutsch verstehst... Black Sails kommt auf Englisch.
Genau, und der erwähnte Blick über den Tellerrand war Crosscode, ein japanisches RPG, das aber sehr grenzgängerisch unterwegs ist, und der Entwickler hat mehrfach betont, es liegt ein großer Fokus auf Story, es liegt ein großer Fokus auf Umgebungsrätsel. Ich habe es angespielt, grafisch in der Bit-Variante unterwegs, also schön pixelig. Musik soll aber eher modern sein. Geschichte dreht sich um eine junge Frau, die in einem Videospiel unterwegs ist, ohne Erinnerungen, da anscheinend ihren Avatar geparkt hat und nicht genau weiß, was da los ist. Umgebungsrätsel sehen zum Teil so aus, dass man eine magische Kugel abfeuern kann und mit der dann Schalter auslöst und dann bewegen sich Plattformen. Oder man muss diese Kugel über umgeleitete Spiegel an die richtige Stelle bringen. Es gibt allerdings auch Kampfszenen, da dürfen jetzt auch die meisten raus sein, weil das ist dann... Tastengeklicke oder Tastengehämmere. Aber diese Mischung war recht interessant und ich glaube, es ist interessant, Crosscode noch im Blick zu behalten, je nachdem, wie stark sich jetzt diese Story auswirkt, weil die ging auch so ein bisschen in Richtung Techno-Babylon mit dieser Zukunftsvision und dem Avatar. Bin gespannt, wie es letztlich wird. Es ist kein Adventure, da brauchen wir nicht diskutieren.
Ich finde schon, dass es ein Adventure ist.
Es werden 200 Kommentare, glaube ich.
Genau, Crosscode behalten wir im Auge, gibt es auch schon auf Steam im Early Access.
Und recht viel mehr war adventure-technisch, zumindest heute, bei Deck 13 für uns nicht los.
Apropos Cross, wir haben auch Poki ganz kurz getroffen und ihm den Vorschlag gemacht, noch ein Crossover zwischen Deponia und der New Beginning zu machen. Er überlegt sich's.
Willst du noch erzählen, warum wir ihm diesen Vorschlag gemacht haben?
Wir hätten beinahe eine News drüber gepostet, dass es ein neues Spiel gibt, ein Spin-Off mit dem Titel Deponia Doppelpunkt A New Beginning. Ja. Wie es dazu kam, erzählen wir nicht. Du Schaube.
Aber es war nachvollziehbar, dass wir beide sehr aufgeregt waren kurzzeitig.
Ansonsten haben wir auch noch Falco Löffler getroffen bei Deck 13, der lungert da irgendwie immer ein bisschen rum. Jeder, der Falco Löffler auf der Party trifft und erkennt, dem können wir sehr seine Visitenkarten empfehlen. Ihr müsst euch alle Visitenkarten von Falco Löffler geben lassen. Das ist super. Ihr werdet dann verstehen, warum.
Jan macht weiter mit Knete.
Genau, wir haben wieder einmal Army Croc gesehen, den Kickstarter.
Richtig, das hatten wir ja schon vor 5 Monaten, glaube ich, in London angespielt.
Ja, Anfang des Jahres, ich glaube im März in London. Und das ist Knetfiguren Extravaganza, genau wie The Neverhood, ist ja auch von Doug Tenable. Die Musik ist auch wieder von dem gleichen Menschen, der auch die fantastische Musik in The Neverhood gemacht hat. Und es sieht hervorragend aus. Die Kulissen sind toll geknetet, wie ich finde, und mit anderen Materialien zusammen gebaut und abfotografiert. Die Animationen sind auch großartig, wie ich finde. Das war heute der lustigste Moment, den ich gesehen habe in einem Spiel, als man im allerersten Raum empfehlen wir, mehrfach aus dem Fenster zu schauen.
Es hat sich gezeigt, dass es sich lohnen kann, einzelne Aktionen immer und immer wieder auszuführen, weil es Menschen gibt, die genau darauf ihre Spiele bauen.
Ja, und die Lust haben, unglaublich viele Animationen physikalisch zu bauen, um sie dann da abzufotografieren.
Und die dann 2% der Spieler sehen wahrscheinlich.
Oh. Ja.
Schaut aus dem Fenster, schaut oft aus dem Fenster.
Ja. Damit sich das auch gelohnt hat.
Genau, spielerisch spielt man 2 Spielfiguren, den Hund und den...
Tommy Big Naut. Big und Tommy Naut.
Tommy Naut heißt er. Und es gibt abstrakte Rätsel in diesen Räumen, die man dann erst verstehen muss. So ein bisschen...
Es gibt keine Einleitung, also es wird nicht geholfen.
Es gibt keine Einleitung, es gibt keine Anleitung. Man muss selber anhand der Umgebung erschließen sich, was jetzt es sich mit den Rätseln auf sich hat. Und das sieht gar nicht so leicht aus und relativ knifflig. Von daher scheint das wirklich was zu sein für Rätselfreunde. Und da wird es wohl nicht zu seicht zu gehen. Ja. Es steuert sich noch ein bisschen hakelig.
Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich auch habe. Es ist von der Steuerung her ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat sehr, sehr viele Plusseiten. Das sind halt eben die Animationen, die Hintergründe, der Humor.
Genau, der Humor ist fantastisch, soweit ich das gesehen habe. Und ja, was kann man noch sagen?
Es erscheint am 18.08.
Erscheint quasi übernächste Woche.
Richtig, genau.
Und genau, was mich erstaunt hat, ist, sie haben gesagt, dass es 15 Stunden Spielzeit hat.
Ja.
Ich habe mehr mit sowas wie 3 oder 4 gerechnet bei dieser Knet-Extravaganza, die da auf uns herniederbricht. Aber offenbar soll es ein sehr großes Spiel sein.
Man muss auch noch dazu sagen, wir hatten nach wie vor nur eine Beta-Version gesehen. Wie jetzt die endgültige aussieht, wissen wir noch nicht. Vielleicht ist die Steuerung da auch nochmal besser. Sie wird auf jeden Fall einen Cursor haben, weil die aktuelle Version hatte keinen Cursor.
Ja, die hatte einen Standard-Cursor.
Also ja, keinen eigenen. Ja, ohne Cursor ist schwierig zu spielen, das ist richtig.
Es ist Point and Click und auch der Point-Teil
ist abgebildet.
Kommt im Spiel vor. Ja.
Ach ja, das Inventar ist ganz interessant gelöst. Es gibt nämlich kein angezeigtes, sondern wenn du auf einen Gegenstand klickst, dann wird er einverleibt, entweder durch den Hund Big Big oder durch Tommy Naut. Die stecken das dann in ihre Körper rein. Und wenn ein Objekt passt, dann wird es automatisch verwendet.
Ja, also es gibt kein Benutzer A mit B Rätsel, sondern mehr die abstrakten Umgebungsrätsel, die da mit dem Hintergrund zu interagieren.
Krok, krok, krok.
Wollte ich nur gesagt haben.
Danke, Basti. Ja, was war dann?
Dann haben wir Charles Cecil getroffen.
Ja, der eigentlich gar nichts so für uns hatte, aber es ist immer schön, Charles Cecil zu treffen. Und er hat sich auch gefreut, dass wir da waren.
Er hatte USB-Sticks.
Oh ja.
Super, er hatte Broken Swords. Charles Cecil
gewinnt den Award Bester USB-Stick 2015. Mhm.
Ja, kann man so stehen lassen, glaube ich.
Ja. Und, also worüber wir mit ihm geredet haben, war seine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Er hat ja auch jetzt auf den Entwicklerkonferenzen im Vorfeld der Gamescom Vorträge gehalten zu dem Thema, wie macht man erfolgreich einen Kickstarter, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wir haben leider nicht erfahren, ob er wieder einen macht. Das
wissen wir nicht.
Ja. Also mich würde es freuen, ich würde ihn wieder unterstützen. Ich habe Spaß mit dem Spiel gehabt. Und wer Charles Cecil treffen will, kommt einfach am Freitag auf unsere Party, würde ich sagen.
Oder das aber auch wahlweise, wer ein Gamescom-Ticket hat, der kann auch zum 25-jährigen Geburtstag von Revolution in die Halle 9 an den Stand von Deep Silver kommen.
Das kann man ja zusätzlich zur Party machen.
Das geht eigentlich nur als Add-on.
Genau, maximal
zusätzlich. Das ist ein DLC, den man machen kann zur Party.
Ja, das ist auch am Freitag um wie viel Uhr war es?
Ich glaube um ab 11.30 Uhr irgendwie.
Ja, genau sowas. Und anscheinend, also wir wissen nicht genau, was da passiert, aber anscheinend haben sie da eine Menge geplant.
Es gibt zu gewinnen. Also es gibt eine PlayStation 4 zu gewinnen, auf jeden Fall.
Vielleicht kündigen sie ja doch noch ein neues Spiel an.
Und man kann dort auch die Konsolenversionen von Baphomet 5 anspielen.
Genau, Cosplayer sind wohl da.
Ja.
Es gibt dieses...
Attraktive Cosplayer
sind wohl da.
Laut Charles Cecil.
Beiderlei Geschlechter.
Ja.
Es gibt das Kartenspiel, es gibt so Quartettkarten mit Baphomets Fluchcharakteren, die da wohl eine Rolle spielen. Vielleicht werden da auch USB-Sticks verteilt, man weiß es nicht.
Das weiß man nicht. Und das wären dann vermutlich die besten USB-Sticks 2015.
Also wenn ihr USB-Sticks haben wollt, dann die.
Die besten?
Ja.
Auch interessant fand ich, Charles hat noch erzählt, dass er im Google Play Store ein Review bekommen hat.
Ein Review?
Wow. Ein ganz spezielles. Ah, ja. Kannst du es genau wiedergeben, Jan?
Ich glaube, es ging darum, dass die Schwertkämpfe scheiße sind in Broken Sword.
Hm. Ich war nicht dabei, ich höre es zum ersten Mal. Ich find's lustig.
Ein Stern.
Ja.
Ja, Charles fand es nur so mittellustig.
Ja, muss man sich ja mal an den deutschen Titel halten.
Ja.
Ja, dann werden aber die Zaubersprüche blöd gewesen.
Ja.
Wir gehen weiter im Programm.
Waldemar steht jetzt hier.
Ja, das war eigentlich... Ja, eigentlich war es ein Termin, den wir gemacht haben mit einem Kollegen, der Javier Cardenas aus Spanien. Der schreibt für Adventure Ixia, den treffen wir eigentlich jedes Jahr. So, immer so zum Anfang der Messe und versuchen mal so ein bisschen abzugleichen, wer welche Termine gemacht hat, um zu sehen, ob wir noch was verpasst haben. Und dieses Jahr haben wir aber auch mit ihm gesprochen, weil er auch an einem Adventure-Projekt beteiligt ist, das einige von euch wahrscheinlich schon kennen, weil da schon ein Kickstarter gelaufen ist. Und zwar ist das Waldemar the Warlock. Und es ist jetzt ein bisschen schwer, was dazu zu sagen, weil es ist halt auf jeden Fall so, dass das Spiel noch in Produktion ist. Also es ist nicht tot, es wird noch dran gearbeitet. Zeigen konnte er uns einige neue Screenshots, die ein bisschen besser ausgesehen haben als das, was es vorher schon gab.
Es wird nicht nur daran gearbeitet, sie wollen auch dieses Jahr noch fertig werden, ist so die Ansage. Wahrscheinlich erscheint es dann erst nächstes Jahr, selbst wenn es dieses Jahr fertig wird, um dem Weihnachtstrubel aus dem Weg zu gehen. Aber
ja, da müssen sie mal schauen. Also das kommt ein bisschen darauf an, was am Ende des Jahres sonst noch so veröffentlicht werden wird.
Ja.
Da kommt hier einiges raus. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen was... Nee, da kommen wir noch zu. Also wir kommen noch zu Spielen, die so um diese Zeit rauskommen. Oder wird man mal sehen müssen, was da noch an Release-Daten rauskommt. Die kriegt der Javier ja selber auch mit, weil er ja selbst über Adventures schreibt. Von daher...
Also zu Waldemar gibt es im Grunde alle Infos, die es bisher gibt, innerhalb der Kickstarter-Kampagne, die zwar fehlgeschlagen ist, aber die trotzdem nicht zum Abbruch des Projekts geführt hat. Neues haben wir da auch nicht gesehen, außer Screenshots, die
überarbeitet sind.
Aber das sah in der Kickstarter-Kampagne schon richtig gut aus, also von der Comic-Grafik her.
Die neuen Screens sahen wirklich gut aus. Haben mir persönlich besser gefallen als die alten. Also haben sie schon ein bisschen was dran gemacht.
Die haben schon was dran gemacht, aber sie sahen vorher schon sehr gut aus.
Ja.
Also in der Richtung kann man sich da nicht beklagen.
So, in der Zeit... Oder zur gleichen Zeit?
Währenddessen.
Währenddessen. Meanwhile.
Ja. Meanwhile.
Haben wir nach einer Sitzgelegenheit gesucht?
Wir haben nach einer Sitzgelegenheit gesucht und ich kam auf die Idee, dass es doch in der Nähe des Edison-Restaurants ein paar bequeme Stühle gibt.
Man muss erstmal festhalten, dass Michael und ich bei diesem Termin waren und uns Notizen gemacht haben und uns gedanklich angestrengt haben. Während ihr nichts weiter gemacht habt als euch eine Sitzgelegenheit.
Eigentlich gar nicht wahr. Wir wollten für euch eine Sitzgelegenheit finden, also für uns alle. Weil wir haben alle nach Sitzgelegenheiten gesucht.
Jetzt bevor jetzt hier einer fragt, wieso suchen die nach Sitzgelegenheiten? Die sind seit 6 Jahren auf dieser Messe, die müssten sich doch eigentlich da auskennen.
Ja. Seid ihr eigentlich zum Restaurant Edison gegangen, weil es in Maniac Mansion da diese Edisons gibt?
Unterbewusst.
Oh. Ja, wer weiß das schon so genau? Wer weiß das so genau? Auf alle Fälle kamen wir irgendwann an und haben dann gesagt, da gibt es leider nicht genug Stühle. Das ist nämlich das Problem der Kölnmesse. Es gibt leider nie genug Stühle.
Und ein zusätzliches Problem war, dass in diesem Jahr das Hallendesign geändert worden ist.
Wir sind nicht mehr in uns die ganze Zeit.
Wir sind nur am Durcheinanderlaufen wie die aufgescheuchten Hühne.
Also waren wir jedenfalls beim verrückten Ed Edison? Und dann saß da Ron Gilbert rum. Als hätte man es geahnt. Als hätte man es wissen können.
Ja.
Aber es war wirklich Zufall. Es war Zufall. Nein, wir haben.
Schade, dass uns das nicht gelungen ist. Das war traurig. Ja, wir haben aber trotzdem eins gemacht.
Nein, wir saßen wirklich durch Zufall da und Ron Gilbert saß neben uns. Und Ron Gilbert ist ja ein sehr umgänglicher Mensch und wir haben ein Interview gemacht. Konkret hat Hans ein Interview geführt über Thimbleweed Park. Und das werden wir natürlich im Rahmen der Adventure-Treff-Show präsentieren. Und da wird er uns viele Sachen zu Thimbleweed verraten, in der charmanten, umgänglichen Art, die Ron Gilbert so hat. Und war ein sehr angenehmes Gespräch. Was man noch sagen kann, ist, wir haben nachher noch mit ihm so ein bisschen privat geplaudert über die LucasArts-Zeit, über die Scum Engine, über seine neue Engine und über Mongoose Entertainment und dergleichen mehr. Waren alles sehr, sehr spannende Gespräche.
Ja, nur leider und nicht Teil des Interviews.
Sind leider nicht Teil des Interviews, macht aber überhaupt nichts, weil...
ihr selbst auch mit Ron Gilbert sprechen
ganz können. Genau darum geht's nämlich. Am besten, die besten Gespräche mit Ron Gilbert hat man wirklich, wenn man...
Freitagsabends
ganz gemütlich mit einem Gummihuhn in der Hand mit ihm quatscht und wenn man nochmal gefragt, er will ganz sicher am Freitag kommen und freut sich schon drauf und hat vermutlich noch welche dieser hervorragenden Thimbleweed Park Buttons dabei, die man sich anstecken kann, die herausragend zu meiner Pixelkrawatte gepasst haben und ich bin überzeugt davon, dass Ron auch deswegen unbedingt jetzt zur Party muss. Also, Freitag fest einrahmen und Piratenkostüme anziehen. Und
oder auch nicht.
Oder auch nicht. Oder Tentakelkostüm. Und Boxen nicht vergessen zum Unterschreiben. Ron ist bereits im Unterschreiben, hat er gesagt.
Er hat sogar schon Körperteile unterschrieben.
Er ist bereits, er hat fast alle Körperteile unterschrieben.
Deine?
Vielleicht auch die.
Unterarm fehlt, glaube ich, noch.
Unterarm fehlt noch. Also macht euch bereit.
Und wenn ihr kein Englisch könnt, kein Problem. Boris Schneider ist ja auch da, der wird euch sicher die Widmungen übersetzen.
Richtig, genau. Der übersetzt das dann auch bestimmt für Ron Gilbert korrekt, damit das, wenn ihr das dann eintätowieren lasst bei euch, dann wird das bestimmt passen.
Bestimmt.
Ja.
Dann waren wir bei einem Termin.
Er weiß übrigens nichts Neues zum Metal Island, soll ich noch sagen.
Ja, zu lange Geschichte, als dass wir sie hier nochmal erzählen können. Ja. Wo waren wir dann?
Dann waren wir bei einem Termin, wo wir uns gesagt haben, ach guck mal, die haben ja gar nichts.
Ach, Head Up Games.
Genau. Kopf hoch.
Ja, Head Up Games kennen wir noch von The Inner World.
Und Lily Looking Through.
Und Lily Looking Through.
Oder Second Guest. Wollte ich gerade sagen, ja.
Und diversen Boxveröffentlichungen.
Die haben diesmal ganz besonders viele Spiele im Gepäck. Leider nichts, was zu uns passt. Wir haben ein Rollenspiel gesehen. Mhm. Wir haben einen Puzzle-Plattformer gesehen. Mhm. Aber wir haben nochmal gesagt bekommen, es gibt ja auch das neue Spiel von Studio Fizbin, den Inner World-Machern. Wozu es aber zum einen nichts Neues gab. Letztes Jahr ist das angekündigt worden. Und zum anderen ist das wohl auch kein Adventure.
Das ist schade.
Das finden wir alle sehr schade.
Aber das können wir nicht ändern.
Kopf hoch.
Während wir dann morgens bei Charles Cecil waren und dort noch kurz auf ihn warten mussten, ist uns der William Barr über den Weg gelaufen von Billy Goat Entertainment, die gerade Her Majesty's Spiffing produzieren, nachdem sie das erfolgreich gekickstartet haben. Mit denen haben wir morgen einen Termin, da werden wir nochmal näher drauf eingehen. Aber der hat mir dann zufällig noch einen anderen Herrn vorgestellt, der auch gerade an einem Adventure arbeitet und zufällig auch aus Belfast kommt. Und zwar ist das der nordirische Entwickler, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hießen die denn? Einen Moment.
Basti hat eben gesagt, wir sollen alle unsere Handys ausschalten.
Ja, ich weiß. Ich habe ja auch Zettel hier. Ich bin ja viel schlauer. Outsider Games, genau. Jetzt guckst du.
Ne? Ich habe mein Handy nicht ausgemacht.
Das, was auf den Handys ist, auf in Spalten geschnittenen toten Baum.
Ja, genau. Das ist wie gedruckt. Ja, jedenfalls hatten die ein Spiel, das heißt... Wailing Heights, und das ist ein Musical-Adventure. Das sieht sehr, sehr schräg aus und es hat sehr, sehr schräge Inhalte. Da geht es um so einen ehemaligen, das letzte überlebende Mitglied einer 60er-Jahre-Band und der kommt irgendwie in ein Dorf, das voll ist mit Vampiren und mit Zombies und was weiß ich. Und
veganen Vampiren.
Ja, ja, genau, auch noch. Und muss dann deren Fähigkeiten übernehmen, indem er dann so von Körper zu Körper springt. Und irgendwann ist sein eigener auch weg. Ja, da muss er dann auch mal gucken, wo der jetzt hingekommen ist. Also sein eigener Körper, der ist dann plötzlich verschwunden. Und solche schrägen Sachen machen die. Das Spiel selbst basiert eigentlich so auf Dialogrätseln, Musikrätseln. Es gibt aber auch ein Inventar und es gibt auch die Möglichkeit, im Inventar bis zu 3 Gegenstände miteinander zu kombinieren. Also die haben da so ein bisschen was von allem genommen.
Wirkt so ein bisschen wie Loom of Crack.
Genau, es spielt sich nur wie Monkey Island.
Ja.
Ja, das steht übrigens auch im Flyer.
So. Hören Sie nun ein Originalzitat aus der Beschreibung des Spiels, vorgetragen von Jan Schneider.
Part Point-and-Click-Adventure, part sardonic B-Movie Thriller. Wailing Heights is best described as Cluedo meets Professor Layton by way of Monkey Island.
Sie hörten eine Originalbeschreibung des Spiels, vorgetragen von Jan Schneider.
Entwickelt wird das Ganze auf der Unity Engine mit einem selbst erstellten Add-on. Die haben andere Softwareprojekte letztes Jahr durchgezogen, haben damit ein bisschen Geld verdient, hatten also etwas auf der Kante und dann sind sie da in Nordirland zu einer Medienförderanstalt gegangen. Das ist so etwa vergleichbar mit hier dem Film Fernsehen von Bayern oder dem, wie heißt das, in NRW, da gibt es so auch sowas,
Medien... Ja, dem Medienboard, ich weiß nicht, wie
es heißt. Es gibt überall irgendwie auch... Ja.
Baden-Württemberg gibt es das auch, also es ist fast alle größeren Bundesländer haben mittlerweile einen.
Ja, und die haben denen das Budget quasi dann auf Kreditbasis nochmal verdoppelt. Und das hat dann insgesamt gereicht, um mit einem dreiköpfigen Team 8 Monate lang Vollzeit zu arbeiten. 4 Monate davon haben sie schon gemacht. 4 Monate kommen noch dazu. Und es werden auch noch ein paar Externe dazukommen, unter anderem der Kevin Bamers, der Hector Batch of Carnage gemacht hat. Der wird dann nochmal im Bereich der Animationen nachhelfen, denn was die jetzt im Moment an Animationen haben, das sind nur Platzhalter, das sind also nur so Figuren, die einfach durch die Gegend geschoben werden. Qualitativ lässt sich noch nicht so viel dazu sagen. Die Hintergründe sehen mittelprächtig aus, würde ich jetzt mal sagen. Die Figuren und Animationen werden noch komplett ausgetauscht. Sound gab es leider wegen der Kulisse in diesem Stand kaum zu hören, deswegen ist es etwas schwer einzuschätzen. Erscheinen soll es Anfang 2016. Ja, da müssen wir dann mal schauen. Hm?
Was gab's dann?
Dann haben wir uns Nelly Kutolut angeguckt bei, jetzt muss ich es richtig rum sagen, Application Systems Heidelberg.
Richtig, ASH.
Sehr gut. Ursprünglich bekannt durch Mac-Portierungen, aber inzwischen auch sehr aktiv als Publisher.
Haben wir Atari-Sachen gemacht scheinbar vorher. Ganz am Anfang. Haben wir uns jetzt, also ich kannte die vorher nicht.
Die aber haben so Sachen gemacht wie Mac-Portierung von Amber haben die zum Beispiel mal gemacht.
Ist von denen nicht auch
Next von Big Thing? Ach, die waren das. Richtig, jetzt. Ja. Ah, okay.
Genau, jetzt, wie sie uns mit viel Engagement erzählt haben, suchen sie nach Spielen, die unterstützungswürdig sind und die sie dann gerne auch mittragen. Eins davon, Nelly Kutolut.
Genau, das ist ein ganz vollkommen klassisches 2D Point-and-Click Comic Adventure.
Oh, ich sehe die Kommentare schon.
Ja, also ich glaube, das ist eins, wo wir uns alle einig werden können. Das ist ein Adventure und das ist so wie immer.
So wie immer.
So wie es immer schon war.
So wie es immer schon war und so wie es immer bleiben wird. Seit den 70ern ist das so.
Ja, ich war derjenige, der es dann angespielt hat, den Anfang vom Spiel. Das sieht erstmal sehr knuffig aus. Die Comic-Grafik ist sehr putzig und die Figuren, die anscheinend Echtzeit-3D sind oder zumindest irgendeine 3D-Technik, passen trotzdem ziemlich gut in die gezeichneten Hintergründe. Spielerisch hat mir die allererste Szene nicht besonders gut gefallen, aus mechanischen Gründen. Danach wurde es aber deutlich besser und danach hatte ich jetzt keine, also ich habe nicht besonders viele Rätsel danach gesehen, aber das sah nach klassischem Adventure-Gameplay, Point-and-Click, Nutzer A mit B aus. Von daher, jeder der das gerne spielt, und das sind wahrscheinlich auf unserer Seite ganz viele Leute, kann sich da auf ein schönes Spiel freuen, glaube ich. Was man auch sagen kann, es gibt deutsche Sprachausgabe. Ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Es gibt deutsche Sprachausgabe auch mit tatsächlich einigermaßen, also die Sprecher kannte ich jetzt nicht, aber die Rollen, die sie sprechen, also der Professor aus Futurama, verschiedene Figuren aus den Simpsons waren dabei. Interessant fand ich Götz Wiedmann, der Liedermacher, spricht eine Figur.
Und singt auch.
Und singt in dieser Figur auch. Also Fans von Götz Wiedmann, ganz besonderes Schmankerl.
Auch dabei übrigens Klaus Wester, den manche Leute noch kennen als der Übersetzer einiger Sierra-Spiele.
Ach. Welcher?
Die allerersten wohl, aber welcher exakt kann ich dir nicht sagen.
Da gibt es deutsche Versionen von.
Ja, nicht die ganz allerersten, die ersten deutschen, die halt rauskamen. Also das waren dann so King's Quest 5, glaube ich.
Space oder Quest
so.
3, glaube ich,
war das allererste. War das allererste, ja.
Jo, klang gut.
Also haben sich ein ganz nettes Cast an deutschen Mitarbeitern und Synchronsprechern zusammengesucht.
Genau, und das macht auch einen guten Eindruck. Also kann man so machen.
Was man vielleicht noch dazu sagen kann, das ist ja eigentlich ein Kickstarter-Projekt gewesen. War Kickstarter, nicht Indiegogo, ne? Genau, und da ist eigentlich noch Zufall drauf gekommen, vielleicht so ein bisschen als Anekdote am Rand, das hat mir der Volker, der uns das präsentiert hat, so erzählt. Eigentlich hat Application Systems Heidelberg wohl so eine Kickstarter-Show mal gemacht und praktisch Leute interviewt, um eigene, also der Hintergedanke war, da kann man vielleicht auch mal das nutzen, um eigene Kickstarter zu fördern. Und dabei haben sie wohl den Alistair kennengelernt, der das ja eigentlich mit AGS programmieren wollte. Und kamen ins Gespräch und haben ihn wohl irgendwann überzeugt, dass AGS in dem Umfang, in dem er das entwickeln will, das sind ja doch, was ich hier so mitbekommen habe, 35 Locations, 45 Charaktere, alles handanimiert, sehr viel Sprachaufnahmen. Dann wollte er das Ganze auch multiplattformmäßig haben, da ist AGS auch nicht unbedingt die Engine der ersten Mal. Also sie haben ihn dann überzeugt, dass man das Ganze mit Unity wohl besser macht und haben dann wohl irgendwie eine Kooperation angefangen und jetzt macht Application System Heidelberg, die ganze Programmierung und das Testen und das Publishen. Und Alistair macht das Game Design und die Grafik und wohl auch Teil der Animation, glaube ich. Was auch heißt, dass sich Application System Heidelberg zum Beispiel um die Collector's Edition kümmert, die wohl einigen Bäckern dann. Ja, ich glaube, wir haben einen sogar hier.
Axel zeigt gerade auf sich.
Genau, also die wird wohl auch von denen gemacht, da überlegen sie gerade, welche Specials sie in die Collector's Edition noch alles mit reinpacken. Es ist wohl aber auch recht wahrscheinlich, dass es eine Box-Version gibt, die man dann auch bei Amazon als regulärer Kunde kaufen kann, wie auch immer die nachher aussieht. Also das soll es auch noch geben. Angeblich an die 15 Stunden Spielzeit, ob stimmt, man weiß es immer nicht genau. Kommt jetzt eben raus für PC, Mac und Linux, weil man, das habe ich vergessen zu sagen, jetzt von AGS weggegangen ist und, habe ich das gesagt, auf Unity gewechselt ist, komplett. Also Unity als Engine. Und das Spiel kann jetzt auch grafisch deutlich nach oben skalieren. Die sind jetzt irgendwie in Full HD, sind die jetzt da und das war vorher nicht der Fall.
Ja, ich habe es in Full HD gespielt.
Ja, genau.
Es klang vor 10 Jahren besser, oder?
Der Grund, warum Alistair Beckett King übrigens nicht auf der Gamescom war, ist derjenige, dass der ja auch als Comedian unterwegs ist. Und der ist jetzt seit, ich glaube, seit 2 oder 3 Tagen irgendwie in Edinburgh im Moment.
Oh, beim Fringe?
Beim Fringe Festival, nice. Genau. Und tritt da immer auch, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch immer mal wieder auf. Also wer den live sehen will und zufällig in Edinburgh ist oder die Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, das ist eine Möglichkeit, ihn mal als Comedian zu erleben.
Natürlich nicht am Freitag, weil da ist unsere Adventure-Treff-Party, aber an den anderen Terminen könnt ihr gerne nach Edinburgh fahren.
Ja, das erlaubt Basti euch.
Heute bin ich gnädig. Ich glaube, das war's aber noch von Nelly, oder?
Ja.
Dann haben wir uns noch vor das CT-Magazin gedrängelt.
Ja, genau. Mir war das ein bisschen unangenehm, Jan.
Ach, Quatsch, komm. Nur weil du Abonnent bist.
Ja. Du hast es genossen, ich hab's genau gesehen.
Ja, also, wir haben es alle genossen eigentlich.
Ja, es war dann irgendwie X:30 und Jan-Keno Jansen, der VR-Experte vom CT-Magazin, stand dann hinter uns und hatte eigentlich seinen Termin. Aber wir hatten das VR-Spiel von denen noch nicht gesehen, deswegen war erstmal Hans dran.
Ja, ich habe mich ein bisschen zum Affen gemacht. Ich habe jetzt noch das Video gesehen, wie man aussieht mit der Brille. Und die Steuerung funktioniert tatsächlich über so eine Art Sensor an der Brille. Das heißt, man hebt einfach die Hand nach vorne, kann sie öffnen und schließen und damit interagieren. Und von außen, ohne das Spiel außenrum, ist es zumindest merkwürdig anzugucken. Wenn jemand da steht, natürlich Mund offen.
Ja gut,
und die Hand auf und zu macht.
Dass Leute albern aussehen, die solche Spiele spielen, von außen wissen wir, aber du hast es jetzt von innen erlebt. Wie ist es denn von innen?
Von innen war es sehr interessant. Also es ist kein klassisches Adventure. Das Ziel von diesem Spiel, das noch keinen Namen hat, deswegen heißt es im Moment noch
Virtual Reality.
Ja.
Ganz im Ernst, das allererste Adventure hieß ja auch irgendwie Adventure.
Das stimmt.
Ja. Meinst du, daher kam der Name fürs Genre?
Ganz, ganz gewagte These.
Werden wir heute nicht klären können.
Ja, zurück zum Spiel. Die Grundidee dahinter ist, dass man ein VR-Spiel entwickelt, bei dem einem nicht schlecht wird. Also das Ziel soll wirklich sein, dass man sich da drin wohlfühlt. Mir ist trotzdem ein bisschen schlecht geworden, aber...
Das sind die Ansprüche, die man heute stellt. Lass mal ein Spiel entwickeln, lass es so machen, dass den Leuten nicht schlecht wird.
Aber es ist sehr ruhig designt, es soll eher meditativ sein, also man kann unter anderem den Gras beim Wachsen
zugucken. Beweg deinen Kopf nicht, beweg deinen Kopf nicht, einfach so bleiben.
Ja, eine große, entspannte Atmosphäre, chillige Musik dazu und dann muss man Lichtstrahlen umleiten in Blumen rein. Und dazu, ja, das klingt jetzt weniger
spektakulär. Was gibt es
dazu
lachen, Herr Schneider?
So, das kommt aber raus, wenn man ein Spiel macht, bei dem einem nicht schlecht wird.
Ja, man bewegt Steine weg. Und was ich wirklich faszinierend fand, ich hatte jetzt auch zum ersten Mal die neueste Version der Oculus auf, die ist tatsächlich nochmal viel besser, sieht angenehmer aus, weniger Pixel und es wird einem tatsächlich nicht
noch so weniger schlecht. Pixel?
Noch weniger Pixel. Noch weniger sichtbare, erkennbare Pixel. Und man kann eben mit dieser Hand Steine manipulieren, aber nicht nur nach rechts und links, sondern auch zu sich ranziehen und weg. Und das ist so ein 3D-Effekt, der war das sehr beeindruckend.
Das ist aber immer noch 2D. Wenn du sie nach oben und unten auch noch bewegen könntest, dann wäre es 3D.
Habe ich es nicht gesagt?
Auch das ist möglich.
Ja, also in alle Richtungen
bewegen. In alle
muss man die Steine wegschieben und dann fallen diese Lichter in die Blüten und dann ist das Level geschafft.
Funktioniert übrigens über eine Kamera, die das aufnimmt. Ich war mir sicher, ob es nicht einfach sogar eine umfunktionierte Kinect war. Aber so in dieser Richtung funktioniert das wieder. Also es ist wohl auch Head-Tracking mit dabei, die man dann an die Oculus-Brille dranhängt. Also da experimentieren die, glaube ich, ganz clever rum. Mal gucken, wo es hinführt.
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es perfekt ist fürs Adventure-Genre. Wenn es eben nicht schnell geht, wenn man nicht rennen muss oder auf irgendwas zielen oder sich schnell umschauen, ist das eine geniale Erweiterung des Adventure-Erlebnisses.
Ich fand das Konzept, was wir da bei Morpheus gesehen haben, ganz nett, wo man so ein Riesenmonster spielt in der VR-Welt, was durch Straßenzüge läuft und so kleine Wesen jagt und dabei mit so Kopfnüssen immer die Häuser zerstören muss, um da durchzupassen.
Es sah aber ein bisschen ungesund aus, wie der da mit seinem Kopf
war aber auch kein Adventure, ich fand das nur nett. Was war denn das nächste Adventure, was wir gesehen haben?
Harold. Haben wir dann gesehen.
Ich habe das nicht gesehen.
Du hast das nicht gesehen.
Harold haben dann fast alle gesehen.
Außer Jan und Axel. Harold, auch ein Kickstarter, der auch erfolgreich war. Ist noch gar nicht lange her. Anfang des Jahres. Haben die einen fünfstelligen Betrag. Der Punkt zählt nicht. eingefahren und produzieren jetzt... Harold, ein Adventure, 3D-Adventure, das im 19. Jahrhundert angesiedelt ist. Da geht es um einen jungen Mann, einen Offizier, der ist irgendwo in irgendwelchen östlichen Ländern geboren und aber in westlichen Ländern aufgewachsen. Und Das ist auch Thematik des Spiels. Es geht also auch in gewisser Weise um Fremdenfeindlichkeit, um Andersartigkeit und so weiter und so fort. Ja, spielerisch ist es im Prinzip ein Point-and-Click-Adventure. Sie vergleichen das, was sie tun, aber auch gerne ein bisschen mit den Spielen von Telltale. So, also es geht auch ein wenig in Richtung interaktive Filme, aber auch mit Rätseln.
Telltale heute oder Telltale
auch heute? Ja, auch heute. Von der Erzählweise her. Was
so moralische Entscheidungen und sowas ist etwas, was ihnen wohl sehr wichtig ist. Ja. Also dieses Entscheidungen aufbauen, die einen emotional gefangen nehmen, das ist wohl ein Ziel, das sie haben.
Und es auch gibt Kamerafahrten sind auch mit drin.
Gibt aber auch die klassischen Adventure-Rätsel. Ist jetzt also nicht ein reiner interaktiver Film. Grafisch fand ich, sah es sehr beeindruckend aus. Eine sehr schöne 3D-Grafik. Third-Person-Darstellung.
Ja.
Und mit Zooms dann in First-Person, wenn man irgendwas anguckt. Das war ein schöner Übergang.
Und die Dialoge sind Visual Novel-Style. Also so wie man das so aus, vielleicht so aus japanischen Visual Novels so ein bisschen kennt. Mit großen Porträts, die dann glaube ich sogar rein 2D waren.
Mhm. Ja, die verschiedene Gemütszustände anzeigen können. Wobei allerdings der Wechsel von einem Gemütszustand in einen anderen Gemütszustand auch dann in einer Animation geschieht. Mhm. Also es sind keine voll bewegten Figuren, die die Lippen beim Sprechen bewegen. Sondern man sieht die Köpfe der Figuren schon als starres Bild, aber wenn dann der Gemütszustand dieser Figur wechselt, dann passiert das halt in einer animierten Sequenz als Übergang. Ja, die machen das in zwei Episoden. Die erste Episode soll im Februar 2016 fertiggestellt sein. Die zweite ist das geplante Ziel Oktober 2016. Wobei jede dieser beiden Episoden, und das ist dann noch fertig, das ist dann noch das Ende, jeweils zwei Kapitel enthält.
Und der Break soll wohl auch sinnvoll sein. Es gibt so eine Art Zwischenende nach diesem ersten Teil. Und wer weiterspielt, kann seine Spielstände dann mitnehmen. Das ist auch schon geklärt. Und zu den Entscheidungen kann man noch sagen, das spielt ähnlich wie bei Techno Babylon insofern eine Rolle, wie man sich gegenüber anderen verhält, wie sie sich danach einem gegenüber verhalten. Das heißt, es beeinflusst nicht unbedingt das große Ende, aber den Weg dahin.
Richtig.
Oh, und den großen Clou haben wir vergessen, genau. Das ganze Spiel wird so dargestellt, dass die Hauptperson, der Protagonist, erzählt diese Geschichte einer Frau. Deswegen spielt sich viel in der Vergangenheit ab. Also die Sätze sind dann auch zum Teil und ich sagte zu ihr, heißt es dann. Und der Spieler, wenn er eine Entscheidung trifft, verändert die Vergangenheit, verändert das, was er dieser Frau erzählt und dadurch zum Teil auch die Zukunft, weil die Frau darauf reagiert. Das klang sehr interessant.
Es gibt verschiedene Endsequenzen, zumindest je nachdem, wie man wohl auch andere Charaktere, also wie man zu denen ist, wie man sie behandelt, ändert sich wohl das Ende auch ein bisschen. Ich hatte so das, was mir da erzählt worden ist, so ein bisschen und das Prinzip so ein bisschen von Devil's Man auch so ein bisschen erinnert. Vermutlich nicht in dieser Bandbreite, wie Devil's Man das macht, aber das ist ihm wohl auch wichtig, dass praktisch die moralischen Entscheidungen auch wirklich einen Einfluss haben auf das Ende. Ob es stimmt, werden wir sehen, aber es soll wohl verschiedene Enden geben. Wie viele verschiedene ist mir allerdings nicht gesagt worden, nur so angedeutet so ein bisschen. Irgendwie bis zu, weiß ich noch, irgendwas bis zu 7, 8 oder so. Irgendwas.
Hat er mir nicht gesagt.
Ja, irgendwas, also.
Also wir müssen dazu sagen, wir haben uns mit zwei verschiedenen Entwicklern gleichzeitig unterhalten.
Die Infos waren auch nicht immer deckungsgleich von diesen beiden Entwicklern.
Jo. Entwickeln tun sie auf Unity, falls es jemanden interessiert. Und was auch noch gesagt worden ist, vielleicht noch so als kleine Randnotiz, das Ganze spielt im 19. Jahrhundert, aber in einem alternativen 19. Jahrhundert. Es wurde gesagt, dass ab dem 17. Jahrhundert sich praktisch ein alternatives Universum ausgebildet hat, wo bestimmte Details anders sind. Und ihnen ist wohl auch wichtig, dass so Fakt und Fiktion sich so ein bisschen vermischen. Man also bei Wikipedia durchaus Sachen nachlesen kann, die man im Spiel auch erlebt. Aber halt eben mit Nuancen, die ein bisschen anders sind und dadurch quasi die Story ein bisschen verändern.
Aber das kann man nicht auf Wikipedia lesen, weil sie das da reingeschrieben
haben. Nein, aber es wäre spannend. Nein, aber es ist wohl so, dass bestimmte Sachen halt realistisch, also real sind und man nachschauen kann dann bei Wikipedia, also der Satz war, wenn man sich mal so ein bisschen in der Backstory verliert, dann wird es bestimmt auch spannend, mal in der Wikipedia nachzulesen, wie viel von dem, was man gespielt hat, vielleicht wirklich realer Fakt ist.
Also Sie haben auch gesagt, Sie haben sich mit Historikern im Vorfeld unterhalten, also vor allen Dingen auch, was die Konstruktion dieses Schiffes angeht. Es spielt übrigens auf dem Schiff. Dieses Schiff. Ja.
Dass man irgendwie wieder in Gang bringen muss, das ist wohl so eine der ersten Aufgaben. Man muss irgendwie gemeinsam schaffen, ein Segelschiff in Gang zu bringen. Und es ist wohl auch eines der letzten großen Segelschiffe, weil halt in der Zeit auch gerade so die Dampfboote so aufkommen. So als Hintergrund, ja.
Ja, spannend. Können wir uns drauf freuen.
Ja, ich freue mich auch. Sind offen gegenüber Publisher. Könnte sein, dass da noch was passiert. Bis dahin wird es auf Steam veröffentlicht und sie wollen noch eine DRM-freie Version anbieten. Wo genau, weiß man noch nicht, aber sie wollen auch mit GOG beispielsweise sprechen.
Also Head Up Games, falls ihr zuhört. Das wäre doch auch mal was.
Oder Application Systems Heidelberg.
Genau, schaut doch mal vorbei. Mhm.
Oder EA.
Ja.
Blizzard.
Ja.
Haben auch einen großen Stand.
Activision.
Activision haben einen sehr großen Stand. Die haben,
Mir haben sie noch gesagt, ich soll sagen, dass die Rewards, wie sagt man auf Deutsch für sowas? Die
Belohnungen.
Belohnungen. Für die Kickstarter-Bäcker. Wie sagt man Bäcker? Unterstützer. In den nächsten Monaten kommen sollen.
Das hättest du hiermit erledigt.
Habe ich hiermit erledigt. Mehr weiß ich dazu auch nicht.
Wie sollen wir Rewards auf Deutsch nennen? Schreibt es uns in die Kommentare.
Und Bäcker. Und Kickstarter. Und Crowdfunding.
Und Publisher.
Softwareverlag, das kann ich.
Und Software auch, ja.
Softwareverlag. Software-Spieleverlag. Oh, Software.
Ja.
Oh, wei, das ist schwierig. Computer, ja. Computerspielprogramme-Verlag.
Computer?
Bevor wir uns verzetteln, machen wir mit gefallenen Engeln weiter. Da hat Axel die Infos.
Jetzt kommt Axel ins Spiel, weil der hier war er dann endlich verfügbar und kam an.
Ja, nach Stau und Krankenkind.
Gute Besserung, falls du es zuhörst.
Gute Besserung, Lili.
Habe ich es endlich geschafft und durfte gleich mir Heaven's Hope anschauen.
Das gibt es Hoffnung im Himmel?
Ja klar, total. Das haben wir vor 2 Jahren als Prototypen schon hier auf der Gamescom gesehen, mit 3 Screens. Damals noch auf Publisher-Suche, die Mosaic Mask Studios. Und den haben sie jetzt gefunden in Eurovideo. Und jetzt haben sie uns eine sehr fortgeschrittene Version gezeigt, die wohl schon komplett spielbar sei, durchspielbar. Es ist ein absolut klassisches Point-and-Click 2,5D-Adventure. Man übernimmt die Rolle des Talorel, ein Engel, der auf die Erde gestürzt ist und nun so schnell wie möglich versuchen sollte, wieder in den Himmel zu kommen, bevor die merken, dass er den Himmel verlassen hat, weil
das kommt nicht gut an.
Das kommt nicht gut an da oben.
Nee, das darf man irgendwie nicht.
Nee, warum?
Ist das nicht eine Todsünde?
Ja,
Jachte.
Umso schlimmer.
Das wollte ich eigentlich auch noch fragen, wie man aus dem Himmel fallen kann, aber das habe ich dann vergessen.
Aus Versehen.
Gravitation.
Nicht absichtlich wohl.
Er wurde geschubst.
Es weiß nicht absichtlich, oh. Aber verboten ist trotzdem.
Genau.
Okay.
Also selbst unabsichtlich ist es verboten.
Ja. Ja, und da sind ihm einige Steine in den Weg gelegt, weil er hat wohl seinen Heiligenschein verloren. Den braucht er auf jeden Fall und seine Flügel sind beim Sturz auch kaputt gegangen. Und da muss er auch Ersatz beschaffen. Und
kooperieren die mit Red Bull?
Das wäre die einfache Lösung, aber ich glaube, das gab es da noch nicht, weil es spielt im 19. Jahrhundert.
Das wäre mal Product Placement.
Anscheinend. Und, aber
wenn das die Lösung wäre am Schluss.
Das wäre zu gut.
Wenn man einfach so die ganze Zeit, es geht nicht um die Flügel und man denkt sich, wie soll dieses Spiel nur jemals aufgelöst werden? Und ganz zum Schluss wird er bei der Dose Red Bull. Das wäre schon.
Da geht man in so einen Schuppen und da steht so ein Kühlschrank. Ich würde das so machen. Das ist so die Monkey Island 2 Nummer, oder?
Poki würde das auch so machen.
Poki würde das auch machen.
Ja. Ja, aber nicht Mosaic Mask, die sind seriös.
Nee. Ja, also es. Nee, so ganz so seriös war das Spiel nicht. Aber,
also wenn ihr das jetzt umsetzt, dann 3% an den Verein. Für die Idee.
Ja, 19. Jahrhundert darf man auch nicht so ganz ernst nehmen. Es gibt wohl noch die Inquisition, die dem Ganzen, das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht. Und
Ups, jetzt ist uns irgendwie was verloren gegangen von dem Podcast. Ich weiß nicht, was los ist mit diesem blöden Aufnahmegerät. Jetzt haben wir so spannende Sachen gesagt.
Jetzt haben wir schon drei hier stehen. Und
aber uns reicht die Zeit leider nicht, um diese tollen Details von Heaven's Hope nochmal zu bringen. Deswegen fahren wir einfach fort mit den nächsten Details.
Aber als wir erzählt haben, was das Geheimnis von Monkey Island ist, was uns Ron erzählt hat, das war noch drauf, oder?
Ich glaube schon.
Das war noch drauf.
Ich glaube schon.
Das müssen wir nicht nochmal
erzählen. Ja, ich glaube, das passt schon so. Ja. Da kann der Axel fortfahren.
Ja. Wo habe ich jetzt? Bin ich völlig raus.
Gegenspieler.
Gegenspieler.
Es gibt Gegenspieler.
Ja, Inquisition darf man sagen.
Ja, das darf man alles
genau
sagen.
Ja.
Ist es denn Ist es denn klassisches Point-and-Click?
Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist klassisches Point-and-Click.
Also es ist ein Adventure.
Es ist ein Adventure.
Sehr gut.
Ich finde, wir haben die falsche Definition von Adventure.
Nein, wir nicht, du.
Ja, sie haben das Spiel nochmal deutlich überarbeitet. Sie haben es wohl etwas freundlicher gestaltet. Es war zu finster für den Massenmarkt, laut der Entwickler oder vor allem wahrscheinlich des Publishers. Und das haben sie ein bisschen freundlicher, heller gemacht. Aber es sieht immer noch sehr gut aus. Die Hintergründe sind hübsch handgezeichnet. Die Figuren sind 3D und von einem Berliner Filmstudio extra ganz viele individuelle Animationen erstellt worden.
Für immerhin über 30 Charaktere, also ist schon eine Menge.
Genau, ca. 35 Hintergründe, so habe ich mitbekommen. Spielzeit soll bei ca. 12 bis 14 Stunden, geben Sie mal an. Mal schauen, was dabei rauskommt, tatsächlich. Soll Anfang 2016 erscheinen, haben wir heute jetzt auch schon öfters gehört.
Ich muss sagen, mich freut, dass die fertig werden, weil ich glaube, ich habe mit denen vor 5 Jahren oder so schon immer.
Ja, da habe ich schon dein Preview gelesen. Ja,
ich muss mal gucken, von wann das
Preview 2010, glaube ich, ja.
Ja, ja. 5 Jahre ist es her. Und jetzt haben wir das erste Mal sie bei einem Publisher vorgefunden.
Und himmlische Hoffnung.
Und offenbar ist es geplant, das dann auch bald zu veröffentlichen, vor der nächsten Gamescom.
Grafisch kann man sich jetzt so vorstellen wie Dedelics Schwarzes Auge Memoria. Geht stark in die Richtung.
Man kann auch noch sagen, dass es Sidekicks gibt in dem ganzen Spiel.
Stimmt.
War irgendwie auch was recht Zentrales, habe ich so das Gefühl. Wenn du was sagen willst, Axel? Oder?
Ja, es gibt gleich mehrere Varianten. Also es gibt so wie gutes Engelchen, böses Engelchen auf der Schulter. So,
mich hat es ein bisschen an Legend of Kirandia 3 erinnert, falls es jemand von euch gespielt hat. So mit dem guten und bösen, wie hieß der Typ? Ich habe den Namen vergessen, mein Gott. Also ist das auch so ein bisschen, wird so eingeblendet und... Malcolm, genau. Genau, so ein bisschen in der Richtung hat mich das erinnert.
Ja, die geben immer mal wieder einen Kommentar während des Spiels ab. Der ist meistens relativ lustig, so wie ich das mitbekommen habe. Und wenn man mal nicht weiter weiß, kann man da, glaube ich, auch...
Ich glaube, man
Tipps geben.
Ich glaube, man kann sogar, man kann glaube ich sogar Items draufziehen, oder? Und die sagen einem dann glaube ich sogar irgendwie, wo man das gefunden hat und so. Irgendwas war
richtig. Ja, auf jeden Fall gibt es da wohl zwei Stufen. Beim ersten Mal wird gesagt, ja, so ein bisschen grob, was zu tun ist. Und der zweite Tipp ist dann etwas deutlicher.
Aber auch unverschämter.
Unverschämter, genau. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Sidekicks, die dann tatsächlich auch vor Ort sind. Eine Maus, die man ganz am Anfang noch eigentlich erst tötet und dann doch wieder rettet. Und die dann in kleine Löcher kriechen kann und solche Sachen machen kann. Und ein Homunculus.
Den man selbst erzeugt, so golemmäßig irgendwie scheinbar.
Ja. Irgendwie auch aus Ton oder
ja, so. Genau, und dem kann man auch wirklich Sachen befehlen. Die Maus hat ja so ein bisschen ihren eigenen Willen, aber der macht dann auch das, was man ihm sagt.
Ich glaube, der wandert dann auch so ins Inventar. So.
Ja, die beiden sind praktisch als Inventargegenstände im Inventar und können dann eingesetzt werden. Dann gibt es noch Spezialfähigkeiten, die man als Engel hat. Beziehungsweise die eine Fähigkeit ist nichts, was nur ein Engel kann. Also man kann so Grimassen schneiden, was in manchen Fällen...
Vielleicht können das Engel besonders gut.
Vielleicht, ja. Also bestimmte Reaktionen hervorruft. Und eine Spezialfähigkeit des Engels ist eben dieses Wiederbeleben, was man dann als erstes bei der Maus macht.
Wiederbeleben ist immer eine praktische Fähigkeit.
Unheimlich.
Ja, hat nicht jeder, ja.
Ja, also das wird dann wohl auch ins Game Design mit einbezogen und Minigames soll es ein paar geben, die nicht extra Screen oder so haben sollen, sondern direkt in der Engine so dargestellt werden.
Ja, es gab irgendwie so Sachen, wo man den Homunculus, ich hoffe, man darf das sagen, den Homunculus irgendwie in so einem Magen aufräumen lassen muss.
Ja, das war also dann so ein Schiebel.
Also
so
ein Trailer zu sehen.
Genau, also so sehr, also es ist, hat dann surreal humoristischen Einflüsse so ein bisschen.
Ja, es ist nichts Weltbewegendes auf den ersten Blick. Nichts, was nicht viele Bildspiele auch schon.
Oh, nimm das Wort nicht in den Mund. Oh,
ja.
Jetzt ist vorbei. Nein, sieht wirklich gut aus, finde ich.
Ja, das Spiel sieht gut aus und ich freue mich schon sehr drauf und dass es endlich was wird und werde es auf jeden Fall spielen.
Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, erscheint auf Deutsch und Englisch und auch mit deutscher Sprachausgabe.
Genau.
Sprachausgabe. Ja, deutsche Sprachausgabe.
Und PC und Mac.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Nutzen übrigens die gleiche Engine wie
Broken Age.
Ich wollte übrigens noch kurz sagen, während ihr so diese Sachen gemacht habt, war ich zum Beispiel bei der Retro Area, die wieder aufgebaut ist in der Halle 10.2. Und wenn ihr auf der Gamescom seid, geht da unbedingt mal hin, weil die ist hier ganz großartig. Unser Leser Kosch hat da eine Vitrine gefüllt mit Schätzen alter Adventures von eingeschweißten Mystery Houses bis Soft Porn.
Wie gut ist denn eigentlich da die Sicherheitsbestimmungen?
Das habe ich mich auch schon gefragt. ich habe die Vitrine nicht auf ihre Sicherheitsmerkmale abgeprüft. Aber neben dieser Adventure-Vitrine gibt es auch ganz viele andere fantastische Sachen. Ich habe mich da festgesaugt an so einer Mario-Variante, wo man.
So am Fenster?
Ja, da gab es so ein Mario-Level und es gab einen Timer, wie schnell du das schaffst. Und du hast so die 100 Geister von den 100 schnellsten anderen an dem Tag gesehen. Und da kann man dann schön versuchen, den Tagesrekord zu brechen. Und da gibt es unglaublich viele Sachen. Also ich hab Virtual Boy gespielt an dem Retro-Stand. Ja, empfehle ich sehr. Ich weiß nicht, ob man Adventures spielen kann.
Habe ich nicht gesehen. Aber wenn ihr schon in der Halle 10 seid, dann einen Stock runter, dann könnt ihr auch Heaven's Hope, weil wir gerade beim Thema sind, jeweils um 17 Uhr gibt es da wohl eine Bühnenshow zu. Weil am Nordic Games Eurovideo stand. Habe ich da gesehen, ja. Schön. Bin ich vorbeigelaufen. Und nein. Book of Unwritten Tales 2 kann man auch anspielen.
Jan, du musst jetzt auch schon nochmal sagen, welchen Platz du belegt hast bei den 100 Geistern in dem Mario Level.
Hast du einen geschlagen können?
3.
Ah, oh, nicht schlecht.
Ja.
Wow.
Als Adventure-Spieler.
Ich weiß nicht, ob sie es heute Nacht resetten. Ich habe mich als Jan eingetragen immer, also wenn ihr das spielt.
Ja gut, da ist aber die Chance dann auch wieder relativ hoch, dass sich der andere auch als Jan einträgt.
Das kann gut sein, ja.
Aber ich glaube, so Jan gibt es nicht so häufig im Spielebereich.
Ja,
vor allem mit relativ uniker Name.
Du musst dir aber überlegen, so früher, ja.
Da hießen die Leute eher so Kevin.
Nee,
so.
Nee, da waren ja diese Highschool-Listen, die hatten ja immer nur.
Weißt du dich gerade über Kevin Menz lustig?
Ja, da kommt er genau aus der Zeit. Da war das halt normal.
Die hatten ja nur 3 Buchstaben damals. Du konntest ja nur so 3 Buchstaben Dinge in die Highschool-Listen eintragen.
Du meinst, dass wir die Kinder nur noch 3 Buchstabennamen bekommen, damit die ihre Namen gescheit
in die Highschool-Listen. Deswegen hat heute Jan mit dem später mal die Möglichkeit, sich gescheit in die Highschool-Liste einzutragen.
Ja, das stimmt schon. Han stört mich auch.
Mhm. Solo?
Hat er bestimmt
aber du bist nicht mehr Solo. Oh. So.
Sorry, ich wollte nur mal gerade Werbung machen für die Retro-Area, weil ich könnte mich da Stunden aufhalten. Das ist großartig.
Wäre nur die Gamescom etwas länger und nicht so viel los, dann...
Was haben wir denn da noch gesehen?
Was steht denn auf unserer Liste?
Bei Microid.
Oh, das war der Termin, auf den ich mich am meisten gefreut habe, aber ich war nicht da.
Tja, du warst im Retro-Bereich, war aber auch cool vermutlich.
War auch cool.
Ja.
Ich wäre da gewesen.
Könntest du was zum Retro-Bereich erzählen? Ich glaube, wir haben noch nichts darüber gesprochen.
Aber wir durften nicht alle rein. Ja.
Nee, wir durften mal Microids nicht alle rein.
Was denn so eng?
Die haben Gesichtskontrollen gemacht.
Ich bin der Meinung, man hätte sich schon noch hinstellen können, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber sie waren da sehr vorsichtig und man durfte auch nichts filmen und es war alles so ein bisschen konspirativ.
Ja, dann erzählt mal.
Eigentlich nicht. Nein, wir haben, wenn ich mein schlaues Gerät auspacke, dann weiß ich auch, was wir da gemacht haben.
Wir haben fünf Titel gesehen.
Genau, und drei davon sind Adventure.
Fangen wir an mit dem Motorradrennen.
Man kann erstmal sagen, Mikroids war ja nicht mehr so wirklich auf dem Radar, zumindest bei mir nicht und ich glaube bei vielen anderen auch nicht. Sie haben häufig so ihre alten Sachen so ein bisschen zweitvermarktet und so diese ganz große Zeit, so Siberia, Still Life, wo sie wirklich so auch Maßstäbe gesetzt haben in Sachen Grafik, wirkte irgendwie, als sei das vorbei. Und das sehen sie selber irgendwie auch so, scheinbar. Aber sie haben gesagt, jetzt feiern wir 30-jähriges Firmenjubiläum und jetzt gehen wir nochmal ein Risiko ein und machen was Großes. Das war so die Kernaussage. Und das versuchen sie scheinbar auch. Haben drei wirklich recht große Titel im Gepäck. Zwei davon produzieren sie selber oder entwickeln sie selber. Das eine ist die ABC Murders, muss man sagen, richtig. Ein Agatha Christie-Titel gab es ja, glaube ich, auch schon mal von Showboat auf DS, oder wie war das irgendwie?
Es gibt auch ein fieses DS-Spiel, was auch so heißt.
Ja, war das nicht sogar das Spiel, wo bei Showboat irgendwie Entwickler und Publisher sich gestritten haben, während wir in der Pressevorführung waren? Ich glaube, genau dieser Titel war das. Das sieht jetzt wirklich ganz anders aus. Also das ist wirklich ein großer Titel. Es geht um einen Mörder, der scheinbar umgeht und der sich selbst immer ABC nennt. So habe ich es mir jetzt verstanden.
Weil er das entsprechende Buch immer liegen lässt bei seinen
Aufgaben. Ganz genau, er lässt das entsprechende Buch liegen und ja, man spielt...
Das entsprechende Buch meint ihr ein Lexikon?
Nein.
Der erste Band.
A bis C.
Ja, natürlich. 26 Morde, ist doch logisch. Ohne Umlaute. Es ist ein Hercule Poirot-Krimi, wenn er da nicht so firmt. Und es ist halt ein investigatives Spiel. Es hat mich so ein bisschen erinnert, so vom Gameplay auch an die Sherlock Holmes-Reihe, konkret Crimes and Punishment. Ist schon so ein bisschen so ein Titel, der versucht, gameplaymäßig ein bisschen was rauszuholen. Ist zwar ein klassisches Adventure, ist Point and Click, man steuert mit der Maus und es gibt Hotspots, auf die man draufklickt. Aber der Schwerpunkt ist schon wirklich ganz klar auf diese investigative Arbeit. Also was wir so gesehen haben, wir haben eigentlich zu jedem Spiel, glaube ich, immer einen Trailer gesehen und ein bisschen Gameplay-Szenen, eigentlich zu jedem Titel. Und der Trailer hat eigentlich sich sehr stark fokussiert auf, es ist ein Spiel, wo du auf jedes Detail achten musst und hat dann so auch Beispiele gebracht, wie du sprichst mit deinem Gegenüber und dann es ist eben nicht nur eine Person, sondern du achtest auch auf, was für einen Gesichtsausdruck hat die Person, bekommt sie bei der Frage Schweißperlen oder nicht oder spannt sich irgendwas an oder kratzt er sich irgendwie nervös. Also auf solche Sachen muss man Acht geben. Es gibt Rekonstruktionsszenen, wo man Tatorte rekonstruieren muss, die da teilweise auch in der Vergangenheit spielen. Hat mich so ein bisschen an Ethan Carter erinnert, da kommt das auch mal vor, dass man quasi in der Vergangenheit zurückreist und dann Szenen sieht, wie etwas läuft und dann entscheiden muss, wie an bestimmten Punkten, wie ging es jetzt weiter? Was haben jetzt diese beiden Personen gemacht? Oder welcher Gegenstand kam jetzt ins Spiel? Kam da die Tatwaffe jetzt ins Spiel oder später? Also er muss den ganzen Tathergang rekonstruieren. Das sind so Gameplay-Modelle, die da so ein bisschen drin vorkommen. Also durchaus Sachen, die ein bisschen weggehen, so vom ganz klassischen Kombinationsrätsel-Adventure und sich sehr stark eben fokussieren auf kriminalistische Arbeit. Darum geht es eigentlich in die ABC-Mörder. Sieht meiner Meinung nach gut aus. Im Forum gab es ja auch schon ein bisschen kritischere Stimmen. Ich fand den Look eigentlich ganz gelungen, dass man so Hintergründe ein bisschen detaillierter hat und obendrauf sehr flächige Cartoon-Charaktere. Das sind 3D-Charaktere, die einen Toon-Shader drauf haben. Und auch die ganze Grafik ist Echtzeit-3D. Mir gefällt der Look. Die Darstellung fand ich auch eigentlich relativ gelungen. Es gab viele Kamerafahrten. Wenn man in neue Szenen gekommen ist, wurde das eingeführt mit einer schönen Kamerafahrt. Wenn man irgendwo hingeklickt hat, ist die Kamera dem Spieler hinterher gefahren. Also so, auch so Sachen, die man eben schon aus den Sherlock Holmes Spielen kennt, aber eben in einem anderen Look und in einem anderen Style. Eben nicht realistisch, sondern so ein bisschen abstrahiert, cartoonmäßig. Sprachausgabe haben wir schon gehört. Ob es die Finale ist, weiß ich nicht. Klang aber eigentlich auch recht gut. Auf Deutsch soll es auf alle Fälle auch rauskommen.
Untertitel
nur, genau, soviel ich weiß. Man guckt aber mal, wenn es irgendwie, vielleicht gibt es ja eine Option, dass man da später noch was macht, aber erstmal einen Untertitel. Alle Spiele, die Micro jetzt momentan macht, sind große Titel, das heißt, sie kommen für PC, Mac und Xbox One und PlayStation 4 raus. Wie da die Steuerung aussieht, haben wir allerdings jetzt noch nicht gesehen.
Am PC ist es rein Maus.
Am PC war es tatsächlich rein Maus. Ja, und es soll rauskommen bereits im nächsten Januar. Und wer das Buch bereits kennt, der soll keine konkreten Vorteile haben, weil es eben nicht so darum geht, irgendwie herauszufinden, wer jetzt irgendwie der Mörder ist, sondern eher um dieses investigative Gameplay, so habe ich sicherlich jetzt verstanden.
Genau, wie die einzelnen Leute zu Tode gekommen sind. Und da also, liegt wohl im Buch nicht so der Fokus drauf, deswegen
genau, hat man da trotzdem also Freude. Man kann ja auch Indiana Jones 3 spielen, obwohl man weiß, wo man eigentlich hin muss für den Gral. Und welcher Gral der richtige ist, macht es ja trotzdem Spaß, da bis dahin zu spielen. Und so ungefähr, glaube ich, ist das auch. Also auch wenn man das Buch kennt, gibt es da wohl sehr spannende Gameplay-Mechaniken.
Ist dann nur ohne Gral und ohne Nazis.
Wer weiß das schon so genau. Ja, also großer Titel, sieht schön aus. Wie immer bei den Franzosen, alles sehr schön von der Grafik her, immer wirklich schön gemacht.
Dann kam ein Titel, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, Yesterday Origins, der Vorfolger und Nachfolger von Der Fall John Yesterday. Das haben wir nämlich als erstes erklärt bekommen.
Das sind zwei Spiele zum Preis von einem, ein Prequel und ein Sequel.
Die Geschichte spielt nämlich sowohl vor den Ereignissen von Der Fall John Yesterday als auch nach. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, wir wollen ja nicht spoilen. Deswegen winde ich mich jetzt so ein bisschen außenrum. Die Geschichte dreht sich um John und eine weitere Person. Die haben einen Plan und was vor. Und das führt sie zum Teil in die Vergangenheit. Auch in die Fänge der spanischen Inquisition. Und die Auswirkungen diverse Aktionen sind dann aber auch wiederum in der Zukunft zu spüren, in dem, was nach Der Fall John Yesterday passiert. Das Konzept fand ich schon ziemlich überzeugend und wir haben einige Spielszenen gesehen, auch schon eine Rätselkette. Besonders interessant ist, wie behutsam das Spiel modernisiert wurde. Also der Grafiklook ist beibehalten, auch mit diesen comicartigen Rahmeneinblendungen. Deutlich mehr Animationen, es wird gelaufen und in den einzelnen Comic-Rahmen sind auch deutlich mehr Animationen drin, wirkt sehr stimmig und dazu jetzt 3D-Charaktere. Trotzdem bleibt dieses Look in viel von 2D erhalten. Eigentlich ein sehr interessanter Spagat, der wunderbar aufgeht und den Stil von der
Falschung. Das gilt, glaube ich, irgendwie für alle drei Micro-Hits-Titel, die ja wirklich so aus dem 2D-Bereich eigentlich kommen oder 2,5D. Sie versuchen wirklich so diesen Look beizubehalten, je nachdem, ob es jetzt dann Siberia 3, zu dem wir gleich noch kommen, oder eben Yesterday Origins ist. Es hat irgendwie diesen Look, aber halt irgendwie in Echtzeit-3D. Das fand ich schon echt super. Das können die durchaus. Die haben dann das gut hinbekommen.
Dafür, dass es sehr früh ist, sah es auch schon wahnsinnig gut aus. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt daran arbeiten, aber noch nicht so lang.
Also an Siberia von der Konzeptzeichnung her, glaube ich, die ersten waren schon vor 3 Jahren da.
Aber Yesterday. Ja,
aber Yesterday gab es auch schon Ideen, aber ich glaube, das ist maximal ein Dreivierteljahr.
Man darf auch nicht vergessen, dass es das erste 3D-Spiel ist, also das reine, erste reine 3D-Spiel für Pendulo und auch noch die erste Multiplattform-Entwicklung mit Unity, glaube ich, auch. Dafür haben sie echt tolle Arbeit geleistet, glaube ich.
Kann man jetzt schon so vorhersagen, wenn die Story so bleibt, wenn die Rätsel so bleiben, die waren auch schon sehr interessant, dann steht uns da ein sehr, sehr toller Titel bevor. Zum Teil wird es auch wieder gut drastisch, also wir haben schon 2 Szenen gesehen, hui. Und ein sehr nettes Element, wildes Rumklicken, Kombinieren von Gegenständen und so weiter, ist nicht. Man muss nämlich immer dazu sagen, warum man etwas machen möchte.
Oh, jetzt gehen die Kommentare nach oben.
Jetzt geht's rund. Ja, das ist doch kein klassisches
das
Adventure.
Neue Yesterday-Syndrom. Runaway ist durch. Yesterday-Syndrom.
Pendulum macht sich ein neues Syndrom.
Ja. Ich fand das toll, aber.
Ja, es sah sehr gut aus.
Ja. Also, es ist wohl irgendwie so, es gibt so. Ich glaube, man hat sowas Ähnliches sogar bei Vampire Story mal gehabt. So, bin mir nicht sicher. Es gibt so mentale Objekte irgendwie so. Also, sowas wie.
Und Ideeninventar.
Ja, so. Ja.
Ja, aber das ist irreführend, weil so ist es nicht.
Okay. Also es ist wohl irgendwie so, dass man zum Beispiel einen Gegenstand hat und dann aber auch das auf eine Person zum Beispiel ziehen kann, an die man gerade denkt und dann auch auf eine Idee kommt. So habe ich zumindest verstanden.
Ja, es gibt auch so Schaltflächen mit den aktuellen Zielen, die man hat. Und das können diverse sein. An einer Stelle waren, glaube ich, 3 Ziele eingeblendet. Und dann konnte man ein Folterinstrument verwenden mit sich selbst. Und dafür braucht man eigentlich eine gute Erklärung.
Ah, ich verstehe. Mhm.
Und dann konnte man auf eines der Ziele klicken. Und dadurch war klar, das möchte ich erreichen, um. Und dann war die Aktion möglich.
Also interessant. Ich freue mich immer drüber, wenn man mal was Neues ausprobiert. Die Leser nicht immer, aber ich glaube, dass das Ding absolut spannend wird.
Ja. Ich glaube, man hat auch rausgehört, uns ist selber noch nicht so ganz klar, wie das jetzt mit dem Erklären genau funktioniert, dass man diese Aktion machen möchte, aber wir sind sehr gespannt.
Es ist ja noch ein bisschen hin. Man würde mal sehen, wie es aussieht. Aber ich glaube, dass das auf alle Fälle ein spannendes Ding ist. Man kann auch sagen, nachdem wir über die Story nicht viel verraten wollen, wer so Filme mag wie Memento, soll sich's mal im Hinterkopf behalten.
Oh, und was wir vergessen haben, man braucht Teil 1 nicht gespielt zu haben, zwingend. Es funktioniert auch ohne. In die Story sind Elemente integriert, die Teil 1 so ein bisschen Revue passieren lassen, damit man die wichtigsten Eckdaten hat. Das gleiche gilt für den nächsten Titel, den Basti gleich nochmal genauer erläutern wird. Da muss man Teil 1 und Teil 2 nicht unbedingt gespielt haben.
Ja, ganz sicher waren wir uns nicht... Ich habe verstanden, man muss es nicht unbedingt gespielt haben, aber wir sind uns nicht 100% einig, ob es jetzt hieß, man muss oder man muss nicht. Meiner Meinung nach muss man nicht. Es geht natürlich um Siberia 3.
Ich finde, das kannst du mit ein bisschen mehr Respekt sagen. Es ist Siberia 3.
Eigentlich muss man Siberia 1 und 2 gespielt
haben. Ich erwarte eigentlich, dass jetzt hier ein großer Gong steht, der geschlagen wird. Dass hier so ein Concord-Ballett.
Moment, wir haben da was.
Können wir das in der Postproduktion einspielen?
Zu Also sprach Zarathustra hier durchs Hotel tanzt. Das hier so in einem Halbsatz als wie Absacker einzuleiten, finde ich so ein bisschen respektlos von dir. Ja. Ich habe 2002 stand ich auf der ersten Games Convention und habe mich nicht getraut, Reza Abdulali von.
Ist das gut?
Okay. Ich weiß noch, ich habe mich nicht getraut, Reza Abdulali, damals Indigo Pearl, anzusprechen.
Okay.
BAV, das nehmen wir. Weil
Hashtag du Schaube.
Weil Reza, den ich zuletzt gesehen habe, übrigens als Kandidat bei Wer wird Millionär.
Ja.
War ja von der großen Games-Industrie und ich habe mich nicht getraut, den anzusprechen. Aber wir waren dann per E-Mail in Kontakt und Siberia war tatsächlich das erste Review-Exemplar, was ich je für Adventure-Treff bekommen habe. Deswegen finde ich, kannst du jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Respekt Siberia 3 einleiten.
Dann machen wir es also, wie bei Life is Strange. Du drückst jetzt die rechte Maustaste. Bis zum letzten Und dann machen wir das nochmal.
Hey, fuck, wir haben Siberia 3 gesehen. Wir haben es gesehen und ihr nicht, aber wir haben es gesehen. Wir konnten es wirklich sehen. Wir haben tatsächlich Trailer und Gamepad 10 gesehen.
Ja, zwei,
ja. Und davon wir dürfen zwei. Wir nichts zeigen.
Und wir dürfen davon nichts zeigen, aber wir haben es gesehen. Wir haben es verdammte Scheiße gesehen.
Wir haben es auch abgefilmt, bevor wir wussten, dass wir es haben es leider nicht veröffentlicht, bevor wir wussten, dass wir es nicht veröffentlichen.
Also Siberia 3, das Riesending von Mikroids und Benoit Sokal. Kommt tatsächlich raus. Sieht wirklich gut aus, ähnlich wie wir schon gesagt haben, wie bei den Yesterday Origins. Kommt es sehr nah ran an den Originalstil von Siberia, ist aber auch Echtzeit 3D. Auch alles cineastisch, viele Kamerasequenzen, der Originalmusiker ist wieder dabei, es ist wieder diese typische Siberia-Musik dabei. Was so ein bisschen anders ist, zumindest kam es mir so vor, ist, dass es ein bisschen aktiver ist, auch dadurch, dass es eben ein bisschen aktiver inszeniert ist, also dass man eben mehrere Kamerafahrten hat. Das ist etwas, was Siberia 1 so eigentlich nicht so wirklich hatte. Es waren alles sehr statische Sequenzen mit vielen Details, aber eben nicht allzu stark animiert. Zumindest im ersten Teil war das noch alles sehr statisch und da ist es halt eben wirklich viel Animation. Die ganze Zeit bewegt sich irgendwie die Kamera. Es sind viele Leute da, mit denen man reden kann. Also es ist schon ein bisschen eine Änderung drin, die aber trotzdem in diesem Siberia-Look und in diesem Siberia-Universum irgendwie schon noch sehr gut reinpassen. Man kann vielleicht zur Story so ein bisschen sagen, es setzt da ein, wo Zabaria 2 aufgehört hat. Deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, wenn man, dass man Zabaria 1 und 2 noch gespielt hat. Aber man muss wohl nicht so viel Hintergrundwissen haben von den beiden Vorgängerspielen, weil Kate wird ja da, wenn ich mich recht erinnere, auch wenn es schon lange her ist, von diesen New Calls gerettet. Ich glaube, man sieht das noch. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Nee.
Man sieht es nicht.
Man sieht das nicht.
Man sieht das
also,
nicht.
Das, nein.
Dann weiß man es jetzt. sie wird von den New Calls gerettet, die diese, ich weiß nicht, wie diese Viecher heißen, es ist zu lange her.
Nennen wir sie
die Viecher. Die Viecher mit den langen Hälsen und den mammutartigen langen Fell.
Mammuts.
Heißen sie Mammuts im Deutschen? ich glaube, hießen sie Mammuts sogar wirklich? Ich weiß es echt nicht mehr, es ist zu lang her. Kannst du dich erinnern?
Nee, die Reittiere noch
nicht, oder? Nee, die Reittiere nicht. Die Mammuts, nicht. Nee, eben. Die Reittiere hießen.
Die Mammuts hießen.
Mammuts hießen Mammuts, die gab es ja auch. Stimmt, ja. Das ist also, die Reitviecher, nennen wir sie Reitviecher, die spielen dann eine zentrale Rolle erstmal, zumindest zu dem, was wir gesehen haben. Wir haben so einen den ersten Teil so ein bisschen der Geschichte gesehen. Die Hauptaufgabe von Kate ist wohl, dass sie diese Reitviecher, die Herde, zu ihrer Brutstätte geleiten soll und da eben einige Aufgaben lösen muss. Das ist so das Erste. Sie muss praktisch den U-Calls, die Kate gerettet haben, muss halt Kate dann jetzt quasi helfen. Wir haben relativ viel Dialog auch gesehen. Also eigentlich so Sachen, die man sonst so von Zabaria nicht so kennt. Weil das ja alles immer schon eher... Der erste Teil, glaube ich, da ist ja... Ist im Prinzip, hast du einen Roboter als Freund und so. Ansonsten ist es alles relativ einsam. Der zweite Teil ist relativ verschneit und auch eher ruhig. Hier ist es wirklich so alles ein bisschen wärmer. Man ist auch mehr drin. Also ein bisschen aktiver, das Ganze. Soll sich aber dann im zweiten Teil des Spiels wieder ein bisschen ändern. Wo dann auch die Technik und diese Mechanik, die man so aus den Zabaria-Titeln kennt, wieder eine wichtigere Rolle spielen. Da geht es nämlich in eine verlassene Stadt, so ein bisschen dystopisch, wo dann eben Technik und Mechanik wieder wichtiger wird. Davon haben wir aber, so viel ich weiß, nichts gesehen. Da scheint also auch noch nichts da zu sein. Aber es geht wohl auch wieder so um diesen Dualismus Natur auf der einen Seite und Lebewesen, Natur, Pflanzenwelt. Und eben die Technik, die irgendwie so langsam die Natur bevölkert und dem Menschen hilft oder vielleicht auch nicht hilft. Auf der anderen Seite, diesen Dualismus scheint es auch wieder zu geben, auch wenn er hier vielleicht so ein bisschen stärker getrennt ist als bei dem vorherigen Titel. Aber das ist nur eine Mutmaßung, weil wir haben, wie gesagt, vielleicht 3 Minuten Gameplay-Sequenzen gesehen und ansonsten den Trailer. Aber wie gesagt, sieht toll aus. Ich kann auch auf meinen schlauen Zettel gucken, was noch gesagt worden ist, dass zum Beispiel das Explorative, also das Untersuchen von Gegenständen, noch ein bisschen ein stärkerer Fokus hat als in dem Vorhergänger-Teil, weil man eben, wenn man einen Gegenstand anguckt, durch die 3D-Technik jetzt auch stärker noch auf Gegenstände hinzoomt und auch mal Details sehen kann und zeigen kann. Ja, wie gesagt, soll rauskommen Ende 2016. Benoit ist dabei, der Musiker ist dabei, der ist wohl auch auf der jetzt dann in Köln veranstalteten Video Games Live, also das Musikkonzert, wo verschiedene Videospielmusiken dargestellt oder halt aufgeführt werden. Da ist wohl auch der Soundtrack, der neue Soundtrack von Zabaria 3 dabei. Ja, spannendes Ding. Im Detail kann man es wirklich, glaube ich, erst sagen, wenn man mal eine Preview-Version in der Hand hat und mal ein bisschen guckt, was so entwickelt worden ist, aber bisher habe ich ein ganz gutes Gefühl.
Ich habe noch eine kurze Anmerkung zu Yesterday, habe ich nämlich vergessen. Der Yesterday Origins-Teil sorgt dafür, dass eines der 4, Klammer auf ja, 4, Klammer zu, Enden von der Fall John Yesterday als echtes eingestuft wird. Weil mit dem wird weitergearbeitet.
Jetzt hast du immerhin schon verraten, dass es mehrere Enden gibt. Oder das darf.
Ich glaube, das kann man verkraften.
Ja.
Ja, und dann waren wir mit unseren Terminen durch und sind noch kurz ein bisschen durch die Hallen geschlappt.
Nicht ohne vorher eine Currywurst gegessen.
Richtig.
Aber dann sind wir durch die Hallen geschlappt.
Die hatte ich schon wieder vergessen.
Es war nicht so viel los, fand ich. Also es war Mittwoch, aber auch dafür war es okay.
Ja. Und es war schon spät Abend. Aber auch
dafür war es okay.
Ja. Trotzdem war die Schlange am Trackmania Sunrise Trackmania Turbo, Entschuldigung, stand. So lange, dass wir uns da nicht mehr anstellen wollen. Wir haben aber, wir waren am Xbox-Stand und da gibt es King's Quest.
Da war die Schlange nicht ganz so lang.
Ja.
Die Schlange waren wir.
Da habe ich tagsüber schon...
Ungerechtfertigt, das Spiel ist toll.
Ja, also tagsüber habe ich da zufällig schon mal den Producer von Sierra getroffen, der für King's Quest zuständig ist. Wir hoffen, ihn überreden zu können, zur Party zu kommen und noch ein Interview mit uns zu veranstalten. Aber ja, ich habe kurz reingespielt. Du hast auch kurz reingespielt,
Axel? Ja, ich habe auch ganz kurz reingespielt, aber wirklich nur die ersten 2 Minuten.
Ja, genau. So ähnlich lang habe ich auch reingespielt. Ich fand es da witzig aus und gut.
Ja, Humor war drin. Fand mir eigentlich recht gut gefallen.
Ja, also ich hatte vorher echt Bedenken, so was sie mit King's Quest anstellen. Aber nach den paar Minuten bin ich jetzt deutlich optimistischer gestimmt. Aber im Grunde ist es kein Spiel, wegen dem man zur Gamescom fahren muss. Das ist schon veröffentlicht, zumindest diese Episode. Ja. Und ja, zur nächsten gibt es auf der Gamescom anscheinend auch nichts.
Ja, aber wenn ihr da seid, könnt ihr mal auf den Xbox-Stand gehen und einfach mal reinspielen. Eine Anspielstation.
Ich weiß gar nicht, war es Xbox oder war es Windows 10?
Es war Windows Xbox 10.
Es war Windows 10, okay.
Aber der Xbox-Stand ist, glaube ich, direkt daneben.
Ja, das ist das Gleiche.
Aber es ist im Windows 10-Bereich. Sie promoten Windows 10 damit.
Okay.
Nvidia. Ist
mir nicht aufgefallen. Doch,
es ist, ja, ein Xbox
ist alles grün.
Es ist ein Xbox-Controller, aber sie promoten irgendwie den Nvidia-Standard für Windows 10.
Ja, ansonsten haben wir noch was in den Hallen gesehen. Wir waren noch bei Deep Silver, sind wir vorbeigekommen. Da könnt ihr Baphomets Fluch 5 für die Konsolen anspielen und Lost Horizon 2.
Interessante Randnotiz. Auf der Gamescom sind plötzlich 2 Waffen zu sehen.
Auf
bei
dem,
Lost Horizon
auf
2
dem
auf dem Plakat.
Plakat von Lost Horizon.
Also da geht man wohl davon aus, dass die Leute...
Das Spiel wird jetzt komplett umentwickelt, das wird ein Ego-Shooter.
Ja, aber da haben wir auch noch Freitag einen Termin.
Koop-Ego-Shooter, ganz eindeutig, ja.
Ein Splitscreen.
Ist aber noch ein Adventure.
Jan, was meinst du dazu?
Es sah aus wie ein Adventure.
Ja, sehr Mainstream.
Es sah übrigens auch vollkommen anders aus als alles, was wir 2013 gesehen haben.
Okay. Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
Komplett anders tatsächlich. Grafik umgestellt.
Also auch inhaltlich was ganz anderes.
Anderer Hauptcharakter, glaube ich auch, oder? Das war doch dieser.
Ja, wobei
diese Art Aladdin haben wir gespielt 2013, der die Wand hochgeklettert ist. Den gibt es ja irgendwie gar nicht mehr.
Ja, wer weiß, vielleicht ist das irgendwie eine Rückblende. Keine Ahnung.
Also, wenn ihr da seid, einfach anspielen. Und selbst ausprobieren.
Dürfte wahrscheinlich die fertige Version sein, kommt ja schon Ende August raus.
Genau.
Sieht aus wie, ja, Geheimakte.
In 3D. Oder Lost Horizon. Ja.
Nee, Lost Horizon sieht es eigentlich nicht aus.
Eigentlich stimmt. Eigentlich sieht es wie Geheimakte aus.
Ja.
Aber das ist ja, muss ja nicht Schlechtes heißen.
Nein.
Ist ja eine große Reihe.
Ist detailreich, ist halt dieser Grafikstil eher nüchtern. Und aus heutiger Sicht, naja, bisschen alt sieht es schon aus. Gerade wenn man noch die anderen Spiele von heute im Kopf hat.
Wir werden es uns in Ruhe anschauen, wenn wir den Termin haben.
Ja,
denke ich.
Ja.
Haben wir alles?
Ich glaube, damit sind wir durch, oder?
Was erwartet uns denn morgen?
Wir gehen ja nicht jetzt alle Termine von morgen durch, oder?
Ich will, viele. Es sind zu viele. Ja. Es sind ähnlich viele wie heute.
Ja. Es sind doch gerade auf den letzten Drücker heute nochmal 3 dazugekommen, mit denen wir gar nicht mehr gerechnet haben. Also irgendwie, das kann auch durchaus sein, dass morgen im Laufe des Tages noch Termine dazu kommen. Und ich möchte jetzt, also wenn ich mir die Liste von heute ansehe, die ist voll. Und die ist morgen genauso voll.
Also die Gamescom muss einfach ein bisschen länger sein. Es ist, es gibt zu viele Adventures.
Und woanders.
Wäre auch nicht schlecht.
Im Mainstream.
Ich will jedenfalls morgen auch nochmal bei den Italienern vorbeischauen, weil die wohl auch einige Adventures haben. Da sind wir schon ganz gespannt.
Ja, da steht fast so.
Also in dem Katalog, wo 12 Spiele aus Italien drin sind, sind 10 Adventures. Da wollen wir mal gucken, wie viele das sind. Ich mag auch sehr gern die Namen, die italienischen Studios sich so aussuchen. Mein persönlicher Favorit ist ja das italienische Studio mit dem englischen Namen Via Müsli.
Ja? Das haben wir gesehen auf der EGX Rest.
Das Müsli.
Ja, Wie heißt das Spiel nochmal?
Das Spiel heißt Milan. Nee, Quatsch, Stunde. Da sind sie stationiert. Cave Deus VD. Genau. Oder Cave Deus VD vermutlich.
Und das findest du auch in unserem Rückschauartikel von der EJX.
Deswegen kommt mir dieses Bild ein bisschen
besser. Ja, hättest du mal unsere Artikel gelesen?
Ach, verdammt. Ja, da kommt's raus. Lies doch nur die Corner.
Übrigens, der schlechteste Entwicklername, den ich heute gesehen habe. Ich finde Application Systems Heidelberg ja schon so ein bisschen grenzwertig für das, was sie heute machen.
Da denkst du, die machen so Datenbanksoftware.
Ja. Als Name meinst du?
Ja.
Also Via Müsli ist schon geiler.
Via Müsli ist geiler. Ja. Das schlechteste.
Oder auch Bad Jokes, Bad Jokes Entertainment finde ich auch gut. Fast so gut wie Bad Brain.
Ja, aber heute habe ich gesehen, ja. MISC Games.
MISC?
Ja, MISC. Als Abkürzung für Miscellaneous.
Oh ja, okay. Mhm.
Ja, doch. Die machen so verschiedene Spiele.
Die machen sonstiges. Placentia Games ist auch nicht schlecht. Die machen Brettspiele.
Ah ja.
Es gibt ja auch Östrogen.
Die kenne ich nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Und wir haben heute noch was rausgefunden, ganz am Anfang, deswegen haben wir es jetzt, glaube ich, vergessen.
Ah, ja?
Wir glauben zu wissen, was das Daedalic-Spiel ist, das mit Schnee zu tun hat. Und wir glauben außerdem zu wissen, wie das Spiel von Martin Gante für heißt. Aber das brauchen wir jetzt hier wahrscheinlich noch nicht raus.
Nee, haben wir ja nichts mehr für morgen.
Ja, doch. Ja,
wir wollen es ja nicht sagen, wir wollen ja Leute überraschen
damit. Also, es steht bei uns in den Kommentaren, wenn ihr mal die Kommentare von gestern unter unseren News durchgeht. Findet ihr das?
Sind nur eine Handvoll.
Wir versuchen das morgen mal zu ergründen.
Wir haben aber noch was. Wir waren auch noch mal kurz bei Iceberg Interactive. Das sind ja unsere alten Freunde, die früher über viele Adventures gemacht haben. Weil die ja...
Die machen immer noch Adventures, das kommt noch nicht raus.
Letzte Woche haben die ja Bonded angekündigt.
Mhm. Aber das war zu knapp, deswegen haben sie überhaupt nichts zum Zeigen.
Haben nichts zu zeigen, aber sie sagten, sie mussten es ankündigen, weil sie es in ihrem Gamescom-Katalog mit drin haben. Und das stimmt auch, das sehen wir auch.
Worauf man sich fragt, warum ist es im Gamescom-Katalog?
Weil sie vielleicht dachten, dass sie was zeigen konnten, als sie diesen Katalog gedruckt haben.
Und dann haben sie festgestellt, oh nee, es geht nicht.
Wobei von anderen Adventure, das im Katalog ist, können sie auch nichts zeigen.
Das ist richtig.
Ja.
Aber das ist anscheinend so kein Hintergrund. Nämlich Blackenrock ist auch drin. Also, das ist
The Last Crown.
The Last Crown.
Blackenrock.
Genau, von. Jetzt habe ich den. Jonathan Brooks, genau. Was aber nicht drin ist.
Übrigens soll rauskommen.
Tor.
In Q4 2015.
Genau.
Und es kostet 14,99 €. Steht auch dabei.
Ja. Was aber nicht, ja, was nicht drin ist im Katalog, und das ist das Interessante, das ist Bracken Tor. Von Shadow Tor Studios, das ja auch bei denen war. Das ja auch bei denen am Stand, ich glaube, 2011 gesehen haben.
Ich glaube, letztes Jahr war es noch im Katalog
2012
drin.
Oder? Und es dann drei Monate später rauskommen sollte.
Ja, es kommt immer drei Monate später raus.
Ja, als jetzt.
Und auf immer einer DVD mehr als vorher.
Blu-ray.
Inzwischen ja.
War auch mal im Gespräch.
Und ja. Iceberg hat den Nachfolger vom Horrorspiel Anna, von den italienischen.
Nein, das hat Calypso Media.
Ah,
das haben wir auch vergessen zu sagen, das können wir noch nachschieben. Der Nachfolger von Anna.
Also nicht
White
Anna's
Quest, Heaven. Nicht White Anna's Heaven. Quest. White Heaven.
Nicht Anna's Quest, wir müssen das mal auseinander.
Ja, Anna, ja. Anna,
Anna und Anna's Quest sind zwei verschiedene und von Anna gab es auch nochmal eine
Extended Edition,
genau.
Ich kann auch nochmal kurz in den Katalog von Calypso reingucken, wenn es irgendjemanden interessiert. Nee, ich kann es vielleicht doch, ich kann es. White Heaven, genau. Ich habe nämlich den Namen vergessen des Entwicklers. Casido Games, genau. Das sind die auch Anna gemacht haben. Soll ein Horror-Adventure werden, spielt in einem alten Hotel. Wir haben leider nichts sehen können bei Calypso, weil sie auch nichts dabei haben. Sie haben uns auf ihr Presskit verwiesen. Im Presskit gibt es leider keine neuen Informationen und auch keine Screenshots. Es gibt aber ein bisschen was im Katalog. Es sind jetzt auch, also der Stil gegenüber den alten Screenshots, die wir noch bei uns in der Screenshot-Galerie haben, hat sich schon relativ verändert. Da kann man auch in der Screenshot-Galerie mal nachgucken. So die aktuellsten drei Bilder sind praktisch der neue Look, der nicht mehr ganz so dunkel ist, ganz düster, ein bisschen mehr Farben hat. Soll aber eher so ein exploratives Adventure werden. Ich schätze mal, dass es so in diese Richtung der explorativen Spiele geht.
So wie Gun Home.
Beispielsweise.
Also kein Adventure.
Darüber kann man.
Da würde ich mal drüber diskutieren. Da könnte man mal so 100 Beiträge drüber schreiben.
Ich muss mich vielleicht korrigieren, weil tatsächlich der dritte Punkt hier ist: Moody Environments full of challenging puzzles. Also vielleicht gibt es doch anspruchsvolle Puzzles. Wir haben nichts gesehen, also nichts Genaues weiß man nicht. Es wird die Unreal 4 Engine benutzt, es soll Oculus Rift Support haben. Und soll, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich auch noch dieses Jahr rauskommen. Genau, Q4 2015.
Wir sind gespannt. Anna hat uns gefallen. Mal schauen.
Genau.
Die, was? Whitehaven?
Whitehaven heißt White es. Heaven. Whitehaven von Casino Games. Ein Horror-Adventure in einem alten Hotel mit viel Exploration und vielen herausfordernden Puzzles. Laut Katalog von Calypso.
Da.
Wir können ja auch mal alles reinschreiben.
Und damit können wir, glaube ich, den Podcast vom Messemittwoch beenden.
Ja. Hey, wir haben Saberia 3 gesehen, Mann!
A lot more.